Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr diese Folge hört. Mein Name ist Stefan, ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit von Wycliffe tätig und darf mich heute mit der Gisela unterhalten. Hallo Gisela.
Hallo Stefan.
Gisela, zu Anfang habe ich eine kurze, spontane Frage an dich. Wenn du unterwegs bist, womit reist du lieber? Mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug?
Beides gerne, aber eigentlich lieber mit dem Flugzeug.
Okay, du hast sicherlich schon die eine oder andere Erfahrung auch gemacht mit dem Flugzeug, aber auch mit einem Schiff, wie es klingt. Wie kamst du dazu? Kannst du da vielleicht mal was zu erzählen, dass du irgendwie mal auf dem Schiff unterwegs gewesen bist?
Ja, ich war vor vielen Jahren mal für 2 Jahre auf der Logos 2 unterwegs. Ein Missionsschiff.
Okay, was hast du da gemacht?
Also ganz praktisch mitgearbeitet habe ich in der Deckcrew, in der Wäscherei und in der Kombüse. Aber das Schiff als Ganzes hat eben missionsausgerichtete Ziele wie Literaturverteilung und Missionsvision in den Gemeinden, in den Hafenstädten fördern.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt bist du allerdings wohl nicht mehr auf diesem Schiff, sondern du bist in Mexiko. Und wie ist es dazu gekommen, dass du in Mexiko bist? Erzähl da mal was zu.
Ja, in Mexiko bin ich gelandet nach ein paar Umwegen. Auf dem Missionsschiff war ich, weil ich dachte, oder ich hatte von meinen Freunden gelernt, jeder muss mal einen kleinen Beitrag zur Mission leisten. Und da habe ich halt gedacht, naja, dann gehe ich mal für ein Jahr zu OM und dann habe ich meinen Beitrag geleistet. Aber die Zeit da hat mich sehr motiviert und ich habe total erlebt, wie Gott durch, sei es Kurzeinsätze oder andere Art von Missionsarbeit, Menschen erreicht und Leben verändert. Und das hat mich motiviert, nach meiner Zeit mit OM in die Mission gehen zu wollen, Langzeit. Und da ich Krankenschwester war, wollte ich gerne als Krankenschwester in die Mission gehen und habe ein paar Jahre geforscht, wo und wie und mit wem, aber nichts gefunden, was zu mir passt. Und dann habe ich meine Suche erweitert und geguckt, was gibt es denn sonst noch. Und da habe ich tatsächlich eine Krankenschwester kennengelernt, die bei Wycliffe war damals. Und die hat mein erstes ganz großes Vorurteil ausgeräumt, das ich hatte, wenn ich Wycliffe hörte, dass man, um da mitarbeiten zu können, erstmal Sprachwissenschaft studieren muss. Und diese Krankenschwester hat halt gesagt, nein, das muss man nicht. Man kann auch sich so vorbereiten mit Kursen und dann mit Wycliffe arbeiten. Und dann habe ich halt mich da weiter informiert und weitergesucht und bin dann halt in die Richtung gegangen, habe Kurse mitgemacht und Bibelschule gemacht und bin dann letztendlich in Mexiko gelandet, weil ich während der Zeit mit OM schon ein bisschen Spanisch gelernt hatte und mir die Kulturen in Südamerika sehr irgendwie nahe lagen oder mir sehr gefallen haben. Und da habe ich mich dann für ein Land in Südamerika oder Mexiko ist ja nicht gerade Südamerika, aber in dem Bereich, in dem Teil der Welt ausgesucht und bin jetzt in Mexiko.
Was sind dann jetzt deine konkreten Aufgaben, die du in Mexiko übernimmst?
In Mexiko bin ich in erster Linie in einem Übersetzungsprojekt tätig, in einer Sprache in dem Bundesstaat Oaxaca, in einer Mixtec-Sprache. Wir arbeiten mit Einheimischen zusammen und schulen die und führen die auf ihren Schritten durch die Übersetzung des Neuen Testaments. Nebenbei andere kleine Arbeiten wie Sprachanalyse, die Analyse dieser Sprache und Aufgaben im Feldzweig die auch mit dazu gehören.
Jetzt ist Mexiko vielleicht ein bisschen für die Geschichtsliebhaber ja auch in der Geschichte von Wycliffe eigentlich ein sehr besonderes Land, weil in den 1930er Jahren ja die Arbeit an den Bibelübersetzungen eigentlich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Stichwort für all diejenigen, die es interessiert, Cameron Townsend, der in Mittelamerika ja eigentlich die Arbeit von Wycliffe letztlich gegründet hat. Kriegt man davon irgendwie heute noch was mit? Welche Rolle spielt das? Oder ist das eigentlich lange her, fast 100 Jahre, weiß man gar nichts mehr von?
Doch, das spielt schon noch eine ziemlich große Rolle. Zum einen sind wir halt ein alter Feldzweig. Das heißt, wir sind gut durchorganisiert. Alles hat seinen Platz und sein Amt und seine Strukturen. Was in Feldzeigen, die vielleicht erst 5 Jahre oder 10 Jahre alt sind, noch nicht so etabliert ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Manchmal ist es dann halt schwer, was Neues reinzubringen und manchmal ist es gut, Erfahrung zu haben in vielen Dingen. Und das andere, wo die lange Geschichte auch noch viel mit reinspielt, ist hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir als Organisation hier als Feldzweig in Mexiko haben sehr viele Beziehungen zu Menschen, die, sei es jetzt irgendwo in einer Autoritätsposition sind oder waren. Und die werden halt einmal im Jahr besucht und die haben noch ihren Einfluss. Also die Beziehungen zu Leuten, die was zu sagen haben, sind sehr ausgeprägt durch die lange Geschichte.
Okay, wie äußern sich solche Beziehungen? Also was erhofft man sich davon?
Ja, dass man zum Beispiel einmal im Jahr an einer Universität hier 6 Wochen Kurse halten kann für Mexikaner und Leute aus anderen Ländern, die sprachwissenschaftliche Grundkurse nehmen möchten. Das kommt halt auch dadurch, dass man Beziehungen hat und vielleicht Erlaubnisse, die eingeholt werden müssen für Veranstaltungen und solche Sachen.
Inwieweit hat dir das denn auch persönlich geholfen, dass eben dieser Feldzweig in Mexiko, wie du es gesagt hast, sehr gut durchorganisiert ist? Inwieweit hat dir das geholfen, dort dann auch gut Anschluss zu finden? Gerade wo du am Anfang auch gesagt hast, du kommst ja aus einem völlig anderen Bereich als Krankenschwester und dann eben in diesen Bereich Spracharbeit, Bibelübersetzung mit einzusteigen. Ich schätze mal, da musstest du schon sehr, sehr viel lernen. Wie hat dir das geholfen, dass da eben schon viele Strukturen vorhanden waren?
Dass eben schon alles ganz klar war. Also man kommt an und man wird in Empfang genommen und untergebracht und dann gibt es Informationen zum Land und ein Programm von Museen und anderen interessanten Orten, die man in den ersten Monaten besuchen sollte und ein Kurs für Neuangekommene und alles Mögliche. Also viel, was einem schon dann Richtung weist. Du kannst dies machen und das und mit dem solltest du reden und wenn du das brauchst oder suchst, dann gehst du dahin.
Aber sicherlich trotz allem immer wieder auch irgendwas Neues zu lernen. Das ist auch irgendwie so ein Thema, wenn man so deine Rundbriefe und deine Berichte auch liest, scheint das zumindest ein sehr wiederkehrendes Thema zu sein. Immer wieder was Neues lernen, Sprache lernen, Strukturen kennenlernen, Menschen kennenlernen, sich immer weiterentwickeln. Warum spielt das Lernen eine so große Rolle bei dir?
Um sich hier zurechtzufinden. Wir haben ja zum Beispiel Kurse, die uns helfen, unsere eigene Kultur und die neue Kultur zu lernen oder zu verstehen. Wir müssen immer wieder neue Dinge lernen, wenn wir an die Sprachanalyse herangehen. Da gibt es ja verschiedene Bereiche und zu jedem Bereich kann man was dazu lernen und dann über Sprache lernen selbst immer wieder Fortbildungen. Da haben wir am Anfang viel Hilfe bekommen, um Sprache zu lernen und jetzt helfen wir anderen, die neu hier ankommen. Ja, über Bibelübersetzungstheorie und Praxis gibt es auch immer wieder Kurse. Also es ist immer sehr hilfreich, sich mit Kollegen darüber auszutauschen und Input zu bekommen, was es an Theorien gibt und wie man Sachen angehen kann. Und wenn ich Übersetzungspraxis sage, meine ich Kurse konkret zu einem biblischen Buch, zu den Übersetzungsherausforderungen in verschiedenen Versen und Absätzen in dem Buch, was es da für Möglichkeiten gibt, das zu übersetzen, wie es andere übersetzt haben und ja, einfach sich mal für ein, zwei Wochen auf ein Buch zu konzentrieren und möglichst Leute aus dem Dorf, die die Sprache sprechen, mitzubringen und zusammen dadurch zu arbeiten, durch die Fragen und Themen in einem Kurs. Also ja, Lernen spielt eine sehr große Rolle und ist auch immer wieder, finde ich, erfrischend und motivierend.
Also fällt dir das auch leicht, Dinge zu lernen, oder ist es auch manchmal so, oh, man muss sich doch irgendwie wieder dran setzen und kostet Überwindung? Wie würdest du es beschreiben?
Ich würde mal sagen, es fällt mir eigentlich meistens leicht. Die Themen, die mir nicht ganz so nahe liegen, ist vielleicht Grammatik, aber ich bin mit einer Kollegin im Team und die liebt Grammatik und dann ergänzen wir uns halt. Aber eigentlich, ja, Lernen finde ich toll.
Ja, es geht ja nicht allen so. Manche haben ja manchmal eher so Probleme mit ihrem Lernen, aber ist ja gut, dass es auch Menschen wie dich gibt, die gerne lernen und einfach da auch offen für sind.
Kommt immer auf die Motivation an. Wenn du motiviert bist, lernst du einfach gerne.
Ja,
wenn
oder
das Thema dich interessiert, ja, oder du das Ziel siehst und so.
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass so diese ganze Bibelübersetzungsarbeit, Spracharbeit, die einfach schon eine relativ lange Geschichte hat, ja, bald 100 Jahre. Und auch heute geht das ja auch manchmal über mehrere Jahre, solche Sprach- und Übersetzungsprojekte. Da braucht man also recht viel Geduld, einen langen Atem. Und ja, was hilft dir oder was motiviert dich auch vielleicht dabei, einfach auch dran zu bleiben und nicht irgendwie zu sagen, hier, es gibt ja irgendwie gar nicht so viel Fortschritt oder es geht nicht so schnell, wie ich es mir vorstellen würde. Was hilft dir dran zu bleiben?
Ja, also man könnte da schon manchmal sagen, also das dauert mir alles viel zu lange, aber was mich halt motiviert, dran zu bleiben, ist eigentlich, wie man sagen kann, der Weg ist das Ziel. Also während wir daran arbeiten und auf das Ziel hinarbeiten, tun wir schon das, was Gott möchte, dass wir tun. Das ist irgendwie super befriedigend zu wissen, also auch wenn ich nicht bis zur Veröffentlichung der ganzen Bibel komme. Aber was ich hier tue, ist das, was Gott von mir möchte. Und ansonsten natürlich das Ziel, dass am Ende da zumindest das Neue Testament bei rauskommt und dass das dann in der Sprachgruppe von den Menschen gebraucht werden kann und Gott durch sein Wort in ihrer Sprache zu ihnen sprechen kann. Das motiviert mich auch und vor allem auch unsere einheimischen Mitarbeiter, die auch schon viele Jahre dabei sind. Die sind auch durch dieses Ziel vor Augen sehr dazu motiviert, immer weiterzumachen, auch wenn es noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch eine Woche und noch einen Monat dauert.
Jetzt stelle ich es mir manchmal sehr schwierig vor, wenn man sowas eigentlich beruflich macht, sich so viel mit der Bibel auseinanderzusetzen, dass das eigene Bibel lesen manchmal irgendwo ein bisschen schwieriger dadurch ist, weil man das doch manchmal so aus dieser beruflichen Perspektive eher sieht oder vieles dann nochmal versucht zu analysieren. Wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist manchmal schwer, aber nicht, weil ich dann, wenn ich Bibel lese, die schon gleich auch analysiere, sondern eher, weil die Tage so vollgestopft sind, kann man vielleicht eher sagen. Und da eben eine Zeit zu reservieren für die persönliche Zeit mit Gott, das ist eigentlich die größere Herausforderung. Und ansonsten, um eben diesen Studiermodus zu vermeiden, lese ich halt ein Andachtsbuch dazu oder höre ein Audio zum Abschnitt mit Fragen zum praktischen, persönlichen Leben.
Du hast gerade gesagt, die Tage sind oft sehr vollgestopft. Was hilft dir denn, nach so einem vollen Tag mal abzuschalten? Also wie verbringst du eigentlich so deine Freizeit, wenn es das überhaupt gibt?
Ja, das gibt's schon. Spazieren gehen, lesen, etwas mit Kollegen unternehmen. Ich hatte eine Zeit lang auch das sehr lustige Hobby, einfach Vögel zu beobachten und versuchen zu identifizieren und so. Ich sag mal, das habe ich jetzt in der Vergangenheit gesagt, weil ich das im Moment nicht mehr so auf dem Schirm habe, aber ein kleines Hobby nebenbei, was man leicht machen kann und was halt auch noch in die Spracharbeit hineinfließt, wenn man weiß, wie ein Vogel heißt und aussieht und wo der lebt, kann man ja auch mal fragen, wie der oft in der Sprache heißt und das auch die Informationen dazu auch sammeln.
Wie ist denn so grundsätzlich auch das Leben in Mexiko? Ich denke mal, Vögel gibt es auf jeden Fall andere, als wir das vielleicht in Deutschland oder in Europa auch so kennen, also andere Vogel und andere Tierarten überhaupt. Nimm uns einfach mal mit so in die Kultur in Mexiko. Das ist ja für viele, die hier jetzt auch zuhören, nicht unbedingt der Alltag, wie es für dich jetzt der Alltag ist.
Ja, die Kultur, ich sage jetzt mal im Dorf, auf dem Land, wo wir viel Zeit verbringen, ist auf jeden Fall in der Hinsicht sehr anders als unsere Kultur oder vielleicht auch sogar die Kultur im städtischen Bereich in Mexiko, in dem sie wirklich total menschen- und ereignisorientiert ist und überhaupt nicht zeitorientiert. Also auch wenn man eine Verabredung hat und jemand anders zu Besuch kommt vorher, dann ist dieser Besuch 100-mal wichtiger als die Verabredung oder die Arbeit, die man sich vielleicht vorgenommen hat. Das bringt halt manche Überraschung mit sich für uns, dass wir dann vielleicht vergeblich auf unsere Mitarbeiter warten oder unsere Mitarbeiter es sehr schwer finden zu sagen, an welchem Tag der Woche sie mit uns arbeiten können, weil sie ja nicht wissen, was alles vorher und an dem Tag vielleicht so passiert. Und damit müssen wir einfach leben. Wir verabreden uns und hoffen, dass das zustande kommt. Und meistens klappt es ja auch. Und wenn es mal nicht klappt, ist halt was dazwischen gekommen, was wichtiger war. Und das müssen wir einfach hinnehmen.
Wie ist das für dich als Deutsche, damit umzugehen? Mhm. Du sagst, man muss mal irgendwie so hinnehmen. Aber ich stelle mir das manchmal schon auch irgendwo als so ein inneres Konfliktfeld vor.
Ja, besonders in den ersten Jahren hat mich das sehr irritiert. Wenn wir uns doch verabredet haben, warum kommt der oder die dann nicht? Wenn wir 9 Uhr gesagt haben, warum kommen die total entspannt, langsam gehend und fröhlich eine halbe Stunde zu spät? Das hat mich am Anfang schon irritiert, aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt, das ist halt einfach so und das sind ihre Werte, es ist für sie halt wichtig. Und da kann ich jetzt nicht sagen, du musst deinen Wert ändern oder so. Du musst das ändern, was dir wichtig ist. Das ist halt, das geht nicht. Ich muss mich da anpassen.
Hast du dich denn auch schon so weit angepasst, dass du selber dann, ich sag mal, gemütlicher, eher menschenorientiert wirst? Oder hast du da nach wie vor so deine deutsche Kultur im Blut?
Ja, beides. Also ich bin eigentlich trotzdem weiterhin pünktlich, aber ja, ich sehe das auch entspannter. Es fällt mir ein bisschen schwer, ja. Also wenn man zum Beispiel zu einer Feier eingeladen ist, wo man weiß, okay, da kommen viele Leute und es wird eine Uhrzeit gesagt, dann bin ich auch da zu der Uhrzeit. Und dann bin ich immer noch jedes Mal überrascht, wenn ich da ankomme und dann wird gerade erst mal der Raum gefegt und die Stühle aufgestellt und das Geschirr wird gesucht. Also dann ist so die Vorbereitungszeit noch, wenn ich da ankomme zur gegebenen Zeit. Ja, das passiert mir immer noch, weil mein deutsches Denken halt ist, wenn ich zu der Zeit eingeladen bin, dann bin ich auch zu der Zeit da. Aber hier ist es halt eher so, wenn man zu der Zeit eingeladen ist, dann macht man sich ungefähr um die Zeit auf den Weg und guckt dann mal, ob man eine halbe Stunde oder eine Stunde später da ankommt.
Wie geht's dir damit, wenn du dann mal wieder nach Deutschland kommst, immer wieder? Du bist ja jetzt seit, ja gut, 20 Jahren, ein bisschen mehr, glaube ich, in Mexiko. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Inwieweit spielen dann diese mexikanische, lateinamerikanische Mentalität dann hier eine Rolle, dass du dich hier dann irgendwie fast auch unwohl fühlst oder selber nochmal wieder neu an alles gewöhnen musst?
Was Pünktlichkeit angeht, habe ich keine Probleme. Da stelle ich mich dann einfach um oder weiß, wie das in Deutschland gemacht wird. Ein paar andere Sachen, da denke ich da, Wahnsinn, wir engstirnig manchmal. In Mexiko kann man zum Beispiel auf jeder Straßenseite in jeder Richtung parken, wie es halt gerade passt und wie man ankommt. Und das ist ja in Deutschland nicht so. Man muss immer in Fahrtrichtung parken. Und da denke ich, ja, es ist aber auch naja. Oder im Geschäft Schlange stehen und so. Wird hier ja auch lockerer gesehen. Da wird halt der bedient, der am wenigsten kaufen will, zuerst, weil der ist ja schon schnell wieder weg. Und die viel wollen, die müssen ein bisschen länger warten. Das ist in Deutschland ja auch ganz geordnet und das finde ich auch gut. Da brauche ich nicht lange warten, nur weil ich mehr wollte. Ein paar Sachen sind super und leicht und ein paar Sachen, denke ich manchmal, das könnte man auch lockerer sehen in Deutschland.
Es gibt ja in Mexiko so ein paar Feiertage, die schwappen auch immer mehr jetzt auch nach Europa rüber. Ich wage es gar nicht, den spanischen Namen auszusprechen, aber den Tag der Toten zum Beispiel oder auch noch ein paar andere Feiertage. Wie gehst du persönlich damit um? Welche feierst du mit und was feierst du vielleicht nicht mit? Wie werden Feste überhaupt auch in Mexiko gefeiert? Kannst du uns dazu vielleicht mal das ein oder andere erzählen?
Ja, die hauptchristlichen Feiertage gibt es ja auch, Weihnachten und Ostern, und werden gefeiert, aber nicht so ausgiebig wie bei uns vielleicht. Weihnachten ist ein Feiertag und es wird irgendwas gemacht, aber nicht so groß wie bei uns. Ostern, ja, da gibt es in den christlichen Gemeinden, in den evangelikalen Gemeinden wird Ostern fast gar nicht gefeiert. Und in den katholischen Gemeinden halt mit einer Prozession, wo halt ein Kreuz oder eine Christusfigur durch die Straßen getragen wird. Also da gehe ich nicht mit. Und ich feiere den Tag der Toten auch nicht mit, weil da ja der Tod so verherrlicht und gefeiert wird wie ein Gott. Und da bei solchen Veranstaltungen machen wir nicht mit. Und das ist wirklich hier ein ganz, ganz großes Fest, so wie bei uns Weihnachten. Der Tag der Toten ist in Mexiko ein ganz großes Familienfest und in der Öffentlichkeit und in den katholischen Gemeinden und so. Wird überall groß gefeiert.
Was ist dann da so dein Alternativprogramm, wenn du sagst, das feierst du in der Form nicht mit?
Also an den Feiertagen machen wir eigentlich dann gar nichts. Es gibt eine Gemeinde da in der Nähe von dem Ort im Dorf, wo wir arbeiten, die haben dann zumal zu einem Tag der Lebenden eingeladen und halt einen Gottesdienst gefeiert und zusammen gegessen und so, um den Christen eine Möglichkeit zu geben, zusammen zu sein und nicht den Tag der Toten zu feiern, sondern Gemeinschaft zu haben. Wenn ich da Gelegenheit hätte, würde ich da auch hinfahren und mitfeiern mit der Gemeinde. Aber wir waren in den Tagen nicht in der Gegend und haben da bisher noch nicht mitgefeiert. Aber es gibt hin und wieder ein Alternativangebot, aber ansonsten machen wir halt an den Tagen einfach nichts. Also sind zu Hause sozusagen.
Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie weit passt man sich auch an die Kultur des Landes an? Wie sind da so grundsätzlich auch so deine Vorgehensweisen? Was, ja, versuchst du einfach auch, dir selbst auch ein bisschen mit anzueignen, um einfach da auch auf Augenhöhe mit den Mexikanern zu sein? Und wo sagst du dann bewusst, nee, das ist einfach nur noch künstlich, wenn ich versuche, das auch mitzumachen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Also ich feiere zum Beispiel mit, wenn Mexiko seinen Unabhängigkeitstag feiert. Da gibt es eine Veranstaltung auf dem öffentlichen Platz und einen Durchzug. Man ist irgendwo auf den Straßen und guckt zu und feiert. Wo ich dann halt für mich irgendwo die Grenze setze, ist, wenn die Nationalhymne gesungen wird und die Fahne mit der Hand gegrüßt wird. Also die grüße ich dann nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl, die mexikanische Fahne zu grüßen, obwohl da eigentlich nichts dabei ist. Das ist keine Sünde oder so, aber irgendwie ist da so eine innere Grenze für mich.
Was, ganz hypothetisch gefragt, würdest du machen, wenn die Bibel in dem Projekt, in dem du arbeitest, fertig übersetzt ist?
Es gibt immer noch ganz viel, was man noch machen kann in dem Projekt. Zum Beispiel, man kann dann sagen, okay, jetzt machen wir noch entweder Teile des Alten Testaments oder man kann sich auch das Ziel setzen, das ganze Alte Testament noch zu übersetzen. Man kann sich das Ziel setzen, ein Wörterbuch zu veröffentlichen, eine Beschreibung der Grammatik der Sprache. Und man kann sich natürlich dann auch noch mehr in Dinge einbringen, die für den ganzen Feldzweig irgendwie hilfreich sind. Da irgendwo mitarbeiten, um anderen Teams zu helfen, sei es neuen Teams oder Teams, die in einer bestimmten Phase ihres Projekts sind und bei irgendwas Hilfe brauchen. Ja, was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Es sind noch ein paar Jahre hin. Es findet da stürmen eigentlich dann meistens mehr Sachen auf einen ein, als man selber machen kann. Arbeit gibt's genug, aber was ich da genau mache, weiß ich noch nicht.
Also das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass du plötzlich nichts zu tun hättest.
Nein, eher das Gegenteil.
Ja, es ist doch irgendwie sehr spannend. Wie viele Sprachen gibt es eigentlich in Mexiko, in denen vielleicht auch gerade aktuell gearbeitet wird?
Es gab mal über 300, aber ich glaube, so circa 40 werden nicht mehr gesprochen. Und es wird in vielen Projekten zurzeit gearbeitet. Vielleicht so circa 50 von unserer Organisation und dann halt noch mal eine Zahl, ich weiß nicht wie viele, 30 oder 40 Projekte von anderen Organisationen. Es läuft ziemlich viel.
Ja, das sind so Dimensionen, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man da nicht richtig drin ist. So vielen Sprachen, deutlich über 200. Merkst du da irgendwie auch was von, dass da auch irgendwie Schwierigkeiten in der Verständigung innerhalb der Bevölkerung in Mexiko ist? Oder kommen eigentlich alle so gut im Großen und Ganzen auf der Straße, sag ich mal, mit Spanisch klar?
Die Sprachen werden ja in den Dörfern gesprochen. Und wer jetzt der Teil der Bevölkerung, die wirklich nur eine Sprache sprechen, das sind meistens ältere Menschen, die verlassen das Dorf sehr wenig oder gehen zusammen mit Familienmitgliedern, die auch Spanisch sprechen, wenn sie in die Stadt müssen. Und ja, wer sonst irgendwo hin muss, sei es auf ein Amt oder irgendwo hin, die meisten sind so weit zweisprachig, dass sie sich zumindest da ausdrücken können, was sie möchten und was sie erledigen müssen. Sei es Einkäufe oder Amt oder Krankenhaus und solche Sachen.
Da kann man dann natürlich jetzt auch die Frage stellen, warum es dann noch so nötig ist, dann eben auch in so vielen Sprachen eine Bibelübersetzung anzufertigen. Was würdest du auf so eine Frage antworten?
Da würde ich sagen, dass wir die Bibel am besten in unserer Muttersprache verstehen und ja auch unsere ganzen Gedanken und Gefühle eigentlich in unserer Muttersprache ausdrücken und auf der Ebene dann auch beten und auch von Gott lernen. Das geht in einer Zweitsprache im Notfall auch ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Das würde ich mal so sagen. Also unsere Mitarbeiter zum Beispiel sind ziemlich zweisprachig, also können recht gut Spanisch. Aber auch selbst die, wenn wir an der Übersetzung arbeiten, haben manchmal so Aha-Momente, wo sie sagen, was? Dieser Vers bedeutet das? Also nachdem wir das besprochen haben und sie das in ihrer Muttersprache ausgedrückt haben und ich kann die Sprache so weit, dass ich unterscheiden kann, ob sie das richtig ausgedrückt haben oder was ausgelassen oder nicht so richtig verstanden haben. Und wenn wir es dann den Vers richtig haben und sie da sagen, das habe ich ja noch nie kapiert, dass das bedeutet. Also das sind so Momente, wo ich sehe, ja, selbst die Leute, die eigentlich recht gut Spanisch können, brauchen das Wort Gottes in ihrer Muttersprache, um es wirklich zu verstehen.
Jetzt hast du dich ja vor einigen Jahren, einiger Zeit mal dafür entschieden, langfristig mit Wycliffe ins Ausland zu gehen. Ich weiß nicht genau, wie es dir in diesem Moment ging. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass so diese Frage ja auch vorhanden ist, viel zurückzulassen, vielleicht auch Dinge zu verlieren. Wie würdest du das jetzt so nach knapp 20 Jahren deiner Mitarbeit beschreiben? Hast du mehr verloren oder hast du mehr gewonnen durch die Entscheidung, nach Mexiko zu gehen?
Ja, der Moment der Entscheidung, würde ich mal sagen, es ist ja ein Prozess und dauert Wochen oder Monate oder Jahre. Und wenn man dann, als ich mich entschieden habe, habe ich gespürt, yay, das ist es, was Gott von mir möchte. Also so eine Freude und Erleichterung, das habe ich mich dafür entschieden, ja. Und jetzt im Nachhinein, ja, okay, man hat ein paar Dinge verloren. Beziehung vielleicht zu Freunden, wo man vorher lose Kontakte hat, die sind im Laufe der Jahre wahrscheinlich eingeschlafen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe viel mehr gewonnen, als ich verloren habe. Also Beziehungen hier im Land, Kollegen, Erfahrungen, persönliches Wachstum im Glauben. Also ich würde sagen, dass der Gewinn viel größer ist als die paar Sachen, die vielleicht auf der Strecke geblieben sind.
Was können wir, die wir hier jetzt in Deutschland sind oder einfach auch so jetzt zuhören, vielleicht auch für einen Gewinn daraus ziehen, dass du in Mexiko bist? Sachen, die wir vielleicht von den Mexikanern lernen können, einfach was ihre Mentalität, was ihre Kultur angeht, was dich dann total fasziniert, was du auf jeden Fall nicht missen möchtest?
Ja, auf jeden Fall dieses menschenorientiert sein, das fällt mir total schwer. Ich bin sehr arbeitsorientiert, aber das möchte ich mitnehmen und umsetzen und lernen, das auch umzusetzen. Eben, was Menschen im Moment bewegt, wichtiger ist als das, was ich mir vorgenommen habe, in dem Moment oder an dem Tag zu erledigen. Das wäre so das Hauptding, würde ich sagen, von der Mentalität in Mexiko, die mich beeindruckt und die ich toll finde, aber was, wie gesagt, mir auch schwerfällt, das umzusetzen und auszuleben.
Heute hat sie ja auch eine gute Sache, einfach daran zu arbeiten, auch für uns, einfach da die Menschen um einen herum immer noch mal mehr im Blick zu haben. Danke, Gisela, für deine Zeit, die du hattest, die du jetzt auch investiert hast, damit Menschen einfach auch von dir hören, von deiner Geschichte, von dem, was in Mexiko passiert. Vielen Dank dafür. Danke auch für euch, die ihr zuhört und zugehört habt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns Feedback schreibt zu dieser Folge oder auch zu allen anderen Folgen, die ihr bis jetzt gehört habt. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@wycliffe.de. Ja, auch mit Ideen, was ihr vielleicht auch mal so für Fragen, für Anregungen habt. Wir freuen uns darüber, auch von euch da was zu hören. Und ich sage in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.